Mit Vodafone verlässt ein weiteres Mitglied die Libra Association. Gleichzeitig kommt zum ersten Mal seit Gründung der Association ein neues Mitglied hinzu. Welches das neue Mitglied ist und welche Neuigkeiten es im Bereich der digitalen Zentralbankwährung gibt, vor allem in China, das und mehr gibt es in der heutigen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht's um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Heute steht mal wieder eine News-Episode an, das heißt, die Reihe zum Ende des Bargelds macht heute eine kurze Pause. In der nächsten Episode geht's da dann damit weiter. Mein Name ist immer noch Alexander Bechtel, ich bin Doktorand an der Universität in St. Gallen und ich bin derjenige, den ihr hier in jeder Episode am Mikro hört. Und auf der anderen Seite der Leitung sitzt wie bei jeder News-Episode
der Michael. Ich heiße euch auch herzlich willkommen heute auf der anderen Seite der Forschung. Ich bin inzwischen weg von der Uni und in der Praxis in der Unternehmensberatung angekommen.
Genau, Michael hat vor kurzem bei Accenture angefangen und wir sprechen hier in regelmäßigen Abständen so circa einmal im Monat über Neuigkeiten aus der Welt der digitalen Währungen. Es gibt ja schon sehr viele Podcasts zum Thema Bitcoin, deswegen konzentrieren wir uns hier eher auf andere digitale Währungen, die aber nicht weniger interessant sind. Das waren in den letzten Episoden meistens Libra und natürlich digitale Zentralbankwährungen und auch heute wird es genau um diese beiden Themen gehen, denn es ist einiges passiert, sowohl bei Libra als auch in der Welt der digitalen Zentralbankwährungen. Ich würde vorschlagen, wir starten gleich mit Libra. Da gab es mehr oder weniger zwei interessante News in den letzten Wochen. Zuerst ist am 21. Januar ein weiteres Mitglied der Libra Association ausgestiegen und zwar hat Vodafone das Schiff verlassen. Den Meldungen zufolge haben sich die Wege im Guten getrennt, das heißt, es hatte jetzt hier auch keine regulatorischen Gründe, wie es ja damals bei Visa, Mastercard und so weiter war. Da war es ja hauptsächlich wegen dem regulatorischen Druck, dass man da auseinandergegangen ist. Bei Vodafone war es eher so, dass sich Vodafone selbst wieder mehr auf seine eigenen Projekte fokussieren möchte. Allen voran M-Pesa. Das haben einige von euch eventuell schon mal gehört. Das ist ein Zahlungssystem, das vor allem in Afrika genutzt wird. Das basiert auf dem Mobiltelefon. Das setzt Vodafone gemeinsam mit einem kenianischen Mobiltelefonunternehmen um namens Safaricom. Es hat schon 2007 begonnen, dieses Projekt. Es läuft, wie gesagt, über den Mobilfunkanbieter. Es ist mehr oder weniger eine Alternative zu einem regulären Bankkonto. Man kann ganz einfach mit seinem Telefon, mit seinem Handy bezahlen. Und das ist natürlich vor allem interessant in Gegenden mit nur wenigen Bankfilialen. Wie gesagt, gibt es das in mittlerweile mehreren afrikanischen Ländern, aber auch in Rumänien und beispielsweise Albanien oder Indien.
Ja, ich frage mich ja zu Vodafone, wenn ich etwas beginne, tue ich das aus einem guten Grund. Und hier gab es vermutlich einen sehr guten Grund, da ja mehrere große Player dabei waren. Was glaubst du denn, ist hier bei Libra weggebrochen, dass Vodafone diesen Grund nicht mehr sieht?
Ja, es ist wirklich eine gute Frage, warum sie jetzt gerade das Projekt verlassen. Ich habe da ehrlich gesagt keine gute Antwort drauf und man kann das natürlich den Pressemitteilungen auch immer nicht entnehmen, was da jetzt wirklich die Gründe waren. Ich habe mich ja ehrlich gesagt eher gewundert, warum Vodafone überhaupt dabei war, weil M-Pesa ist natürlich ein klassisches Konkurrenzprodukt für Libra und genau das gleiche gilt eigentlich auch für Mastercard und Visa. Also es fällt schon auf, dass gerade die Unternehmen, die mehr oder weniger in Konkurrenz zu dem stehen, was Libra eigentlich ist, dass die jetzt das Schiff verlassen.
Ja, meine Einschätzung ist so ein bisschen, dass sich Vodafone eben alle Optionen offen gehalten hat und bisher waren ja die Commitments nicht so hoch. Also es war jetzt nicht so, dass Vodafone hier riesig investiert hat. Jetzt, wo ein bisschen Gegenwind kommt und es sich abzeichnet, dass das Projekt nicht so richtig fliegt, setzen sie halt mehr auf ihre eigene interne Option, also M-Pesa. Aus meiner Lesart wäre, die halten sich alle Optionen offen.
Ich bin auch ehrlich gesagt von Vodafone ein bisschen mehr enttäuscht als beispielsweise von Mastercard oder Visa, weil da gab es ja wirklich unglaublichen regulatorischen Druck, denen wurde ja mehr oder weniger offen gedroht von US-Senatoren, dass wenn sie dabei bleiben, dass sie dann Probleme bekommen. Bei Vodafone ist es jetzt schwer einzuschätzen, warum sie gerade jetzt gehen, ohne eigentlich größeren Grund. Es war jetzt auch nicht so, dass in den letzten Wochen sich da große Entwicklungen ergeben haben, dass es da zu Problemen führen könnten. Ich weiß natürlich auch nicht, wie lange sie schon geplant haben zu gehen. Ja, es ist ganz schwer einzuschätzen. Was vielleicht mal interessant ist, man kann ja mal schauen, wie verhält sich eigentlich dieses M-Pesa-Produkt von Vodafone im Vergleich zu Libra? Denn die sind zwar, wie gesagt, direkte Konkurrenten, weil sie ähnliche Probleme lösen, vor allem finanzielle Inklusion. Also man braucht kein Bankkonto, um M-Pesa nutzen zu können, genauso wie man kein Bankkonto braucht, um Libra nutzen zu können. Ich persönlich finde Libra ein Stück weit attraktiver. Denn bei M-Pesa ist es natürlich so, dass eine Firma oder zwei in dem Fall jetzt, aber vor allem Safaricom aus Kenia, hat mehr oder weniger das Monopol für diese Zahlungsdienstleistung. Ich bin in diesem Zahlungssystem zu 100% abhängig von Safaricom. Und wie wir wissen, Monopole sind eigentlich immer schlecht. Und es gab auch schon Vorwürfe an Safaricom, dass diese monopolähnliche Stellung zumindest ausgenutzt wird, dass sie überhöhte Preise verlangen und so weiter. Und das wäre im Libra-Netzwerk eben nicht möglich, denn aktuell immerhin 20, beziehungsweise wie wir gleich erfahren werden, 21 Mitglieder und später hoffentlich irgendwann mal 100 Mitglieder in der Libra Association, die sorgen zumindest dafür, dass da ein Unternehmen allein nicht alles entscheiden kann.
Ja, ich habe hier so das Gefühl, dass hier so klassische ökonomische Mechanismen greifen, nämlich einfach Angebot und Nachfrage und Wettbewerb. Glaubst du denn, dass M-Pesa und Libra in direkten Wettbewerb zueinander stehen und dass sich halt einfach hoffentlich das bessere Produkt dann durchsetzt?
Das würde ich schon so einschätzen. Ich meine, wenn Libra ist ja aktuell noch nicht am Markt, aber wenn Libra an den Markt käme oder kommt, dann ist es definitiv so, dass die beiden in direkter Konkurrenz stehen und wenn dann ein Internetzugang möglich ist, gehe ich davon aus, dass ich da Libra durchsetzen würde im Gegensatz zu M-Pesa. Aber natürlich hat M-Pesa den großen Vorteil, dass es schon länger gibt, dass es funktioniert, dass es genutzt wird, dass es eigentlich das Problem dieser Leute löst. Und dann ist es natürlich die Wechselkosten. Das ist immer die große Problematik. Wie schaffe ich es dann, diese Netzwerkeffekte, die sich innerhalb von M-Pesa aufgebaut haben, zu durchbrechen und die Leute auf das neue Produkt zu bringen? Jetzt habe ich ja gerade ganz kurz schon von den verbleibenden Mitgliedern der Libra Association gesprochen. Also nachdem Vodafone da von Bord gegangen ist, waren es 20 Mitglieder. Beispielsweise Spotify ist noch dabei, Uber, Lyft. Es ist aber tatsächlich so, dass die großen Namen mittlerweile gegangen sind. Also es ist kein Mastercard mehr dabei, es ist kein Visa mehr dabei und so weiter. Michael, vielleicht kannst du mal ganz kurz einen Überblick geben. Wie steht es denn um die aktuellen potenziellen neuen Mitglieder für Libra? Denn wurde ja immer angekündigt, dass es eigentlich mal 100 Mitglieder dieser Libra Association sein sollen am Ende.
Genau, also dieses Ziel 100 steht. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut. Die Libra Association hält an diesem Ziel fest. Aber um es zu erreichen, müssen potenzielle neue Mitglieder gefunden werden und dann auch die Kriterien erfüllen. Also um es vorab zu sagen, man findet da nicht viel drüber. Ich habe ein paar Zahlen gefunden, aber es gibt mit Sicherheit keine Liste, welche Unternehmen tatsächlich Interesse haben oder sogar in Frage kommen. Was ich gefunden habe, ist, dass eben neben diesen 20 verbleibenden Gründungsmitgliedern momentan laut Libra Association um die 1500 Unternehmen ihr Interesse bekundet haben. Genau, und unter diesen 1500 stecken sowohl Unternehmen als auch NGOs, die wiederum unterschiedliche Aufnahmehürden haben. Jetzt ist aber noch die Frage, wie viele von diesen 1.500 tatsächlich auch die Kriterien erfüllen. Das ist wieder nach der Libra Association derzeit 180. Es sind aber, wie gesagt, keine Namen öffentlich. Es ist nicht klar, wann dieses Interesse bekundet wurde. Nur um nochmal diesen Zahlen, die wir euch hier an die Hand geben, ein bisschen Gewicht zu verleihen, zitiere ich direkt den Sprecher der Libra Association. Also Zitat Anfang: Since the Libra project was announced on June 18, 2019, it has generated excitement around the world. The Libra Association confirmed that over 1,500 entities have indicated interest in joining the Libra project effort and approximately 180 entities have met the preliminary membership criteria shared at Libra.org. Also die Zahlen 1500 und 1800 kommen direkt von der Association.
180, ja.
Dankeschön.
Also vielleicht ganz kurz nochmal übersetzen, was da stand. Eigentlich genau das, was du gesagt hast. Also das Libra-Projekt wurde am 18. Juni angekündigt. Es hat zu viel Interesse geführt um die Welt, rund um die Welt, und die Libra Association bestätigt jetzt eben, dass es 1500 Institutionen gibt, die ihr Interesse bekundet haben, und ungefähr 180 erfüllen bereits die vorläufigen Mitgliedskriterien. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz ein, zwei Worte dazu sagen, was diese Mitgliedskriterien genau sind. Also was muss ich erfüllen als Firma, wenn ich Mitglied in der Libra Association werden möchte?
Genau, also so im Grundsatz kann man sagen, mitmachen dürfen nur besonders mächtige oder relevante Firmen. Und mächtig ist in Facebooks oder in der Libra Association definiert als Unternehmen, die 2 von 3 Schwellenwerte überschreiten können. Und diese 3 sind eben zum ersten, dass das Unternehmen 1 Milliarde US-Dollar Markenwert oder 500 Milliarden US-Dollar Kundenguthaben erreicht. Die 2. Schwelle wäre, dass das Unternehmen 20 Millionen Menschen pro Jahr erreicht. Und die 3. Schwelle wäre, dass das Unternehmen als ein Top 100 Branchenführer anerkannt sein muss. Um Gründungsmitglied zu werden, muss ein Unternehmen zudem mindestens 10 Millionen US-Dollar in die Libra-Reserve einzahlen. Und all diese Dinge gelten für Unternehmen, für gemeinnützige Organisationen und Universitäten und Kryptounternehmen gelten wiederum andere Kriterien, aber das würde jetzt zu weit führen.
Genau, leicht abgeschwächte Kriterien. Jetzt habe ich vorhin gesagt, nachdem Vodafone gegangen ist, die Libra Association verlassen hat, waren es 20 verbleibende Mitglieder, und das war auch bis vor ungefähr einer Stunde so. Also wir sind, heute ist der 21. Februar, und jetzt mehr oder weniger auf dem Weg nach Hause aus dem Office habe ich auf Twitter gelesen, dass es ein neues Mitglied gibt in der Libra Association. Es ist tatsächlich jetzt das erste Mal, dass seit der Gründung der Association die Mitgliedszahl wieder gestiegen ist und nicht nur gesunken. Wir sind jetzt also wieder bei 21 Mitglieder, und das neueste Mitglied ist Shopify. Ich weiß nicht, ob jeder Shopify kennt. Das ist mehr oder weniger ein E-Commerce-Software-Unternehmen. Also damit hat man jetzt als normaler Kunde weniger zu tun. Die bauen Online-Shops oder stellen Tools zur Verfügung, damit sich Händler Online-Shops bauen können, inklusive Zahlungsabwicklung und so weiter. Also es ergibt schon Sinn. Ja, es ist ein interessantes neues Mitglied, ist auch kein sehr kleines Unternehmen. Ich habe mal geschaut, sie haben rund 3.000 Mitarbeiter oder mindestens 3.000 Mitarbeiter. Seit 2006 gibt es dieses Unternehmen, wurde übrigens von einem Deutschen gegründet, Tobias Lüttke. Und ja, also Shopify ist das neueste Mitglied der Libra Association. Kommen wir vielleicht mal zur zweiten Neuigkeit aus der Libra-Welt. Und zwar gab es Gerüchte, also es wurde noch nicht öffentlich bestätigt, aber laut Finance Forward soll Libra nicht mehr an einen gemischten Währungskorb gekoppelt sein, sondern es soll an einzelne Währungen gekoppelt sein. Die ursprüngliche Idee von Libra war ja, dass jeder Libra-Coin gedeckt ist mit einem Korb aus Währungen, und zwar große, stabile Währungen, wie beispielsweise der US-Dollar, Euro, Yen, Pfund und so weiter. Gegen diesen Vorschlag haben sich die Regulatoren allerdings gewehrt. Also wir wissen ja alle, dass dass es da viel Gegenwind für Libra gab. Und deswegen ist jetzt die neue Idee, dass es eben einen Euro-Libra geben soll, einen US-Dollar-Libra und so weiter. Also, dass es einen Libra-Coin geben soll, der mit Euro gedeckt ist. Es soll einen Libra-Coin geben, der mit US-Dollar gedeckt ist. Wie gesagt, momentan alles noch Gerüchte, deswegen kann ich jetzt auch nicht ins Detail gehen, wie das genau umgesetzt werden würde. Aber ich vermute, man kann sich das so vorstellen. Es ist, denke ich, immer am einfachsten, das sich mal aus Kundensicht anzusehen. Du öffnest deine Libra Wallet und dann kannst du auswählen, ob du eben den US-Dollar Libra halten möchtest, den Euro Libra oder wie auch immer. So, und jetzt ist natürlich die Frage, ist es jetzt besser, schlechter, einfach nur anders als die ursprüngliche Idee? Ich würde sagen, es ist anders. Meiner Meinung nach hat es eher mehr Vorteile. Was Libra natürlich jetzt nicht mehr ist, ist, es ist keine einzelne homogene Währung mehr. Also diese Weltwährung Libra, die gibt es jetzt nicht mehr. Aber ich kann nur immer wieder betonen, Libra hatte nie das Ziel, eine Weltwährung zu werden. Also Libra wollte nie in irgendeiner Weise den US-Dollar oder Euro verdrängen oder Konkurrenz machen. Libra hat von Beginn an, und das steht auch ganz am Anfang im White Paper, zwei Ziele. Das erste ist, man will grenzüberschreitende Zahlungen effizienter machen, weil es aktuell unglaublich umständlich und teuer ist, über Landesgrenzen hinweg Zahlungen zu tätigen. Und das zweite war finanzielle Inklusion. Das heißt, man möchte Menschen ohne Zugang zum Bankensystem einen solchen Zugang geben. Und meiner Meinung nach funktioniert das jetzt mit der neuen Form von Libra, mit den einzelnen Euro, US-Dollar Libras, noch genauso wie bisher. Vorteile hat es vor allem für diejenigen, die in einer Währung ihre Zahlungen tätigen. Also wenn ich meine Zahlungen vor allem in Euro tätige und Libra nutzen möchte, dann habe ich jetzt im Endeffekt kein Wechselkursrisiko mehr, weil ich durch Libra einen digitalen Euro halten kann. Vorher, wenn ich Libra gehalten habe, habe ich nur, sagen wir mal, zu 30% Euro gehalten und der Rest, das waren andere Währungen. Das heißt, ich war einem Wechselkursrisiko ausgesetzt. Mit der neuen Form von Libra ist es nicht mehr so. Grenzüberschreitende Zahlungen funktionieren meiner Meinung nach noch genauso leicht, denn es sollte kein allzu großes Problem sein, einen Euro-Libra in einen US-Dollar-Libra zu tauschen. Und wir müssen ja immer dran denken, dass diese grenzüberschreitenden Zahlungen vor allem für Leute interessant sind, die aus Entwicklungsländern kommen. Und es wird auch sicher jetzt in der neuen Version von Libra keinen Libra-Coin geben, der mit irgendeiner kleinen Währung aus einem Entwicklungsland gedeckt ist. Also die müssen weiterhin sich gegenseitig Euro oder Dollar Libra schicken und das dann eben notfalls in ihre heimische Fiat-Währung wechseln. Das heißt, wenn ich gebe euch ein Beispiel, dann wird das vielleicht verständlicher, ein indischer Gastarbeiter arbeitet in Berlin, verdient Geld und will monatlich Geld nach Hause schicken, dann schickt er einfach Euro Libra von seiner Wallet auf die Wallet seiner Familie in Indien und die empfangen dann diese Euro Libra. Die können sich wahrscheinlich nichts kaufen von diesen Euro Libra im ersten Schritt. Das heißt, sie sind gezwungen, die umzutauschen in die heimische Währung, um dann ihre Einkäufe zu tätigen. Und das ist auch genau der Knackpunkt in der alten wie auch der neuen Version, dass dieser Umtausch, dieser Rücktausch in die heimische Fiat-Währung, wie teuer und umständlich ist der? Oder ist es wirklich möglich, meine Libra dort vor Ort zum Einkaufen zu nutzen?
Aber auch hier frage ich mich wieder, es gab ja einen guten Grund, es genauso aufzusetzen, ja? Und jetzt sind die Regulatoren dazwischen gegrätscht und haben so einen diversifizierten Währungskorb in dem ersten Schritt abgelehnt. Aber auch hier, das, also in der Sicht der Libra Association, in einer idealen Welt wäre es zu einem Währungskorb gekommen. Und es ist nicht gelungen, das umzusetzen. Also was gibt man denn hier jetzt auf? Welchen Vorteil?
Einfachheit. Also es ist viel simpler, eine einzige homogene Libra-Währung zu haben, als jetzt verschiedene einzelne Libra-Währungen. Ich meine, eine Sache, die wir noch gar nicht besprochen haben, es kann auch sein, dass es am Ende nur einen US-Dollar gedeckten Libra-Coin geben wird. Das kann natürlich auch sein. Der Vorteil einer homogenen Libra-Währung wäre natürlich gewesen, dass es viel leichter zu handeln ist. vor allem auch dann wahrscheinlich für die Endnutzer und für die Händler, weil dann gibt es eben einen Libra-Coin, es gibt einen Wechselkurs und mit diesem Libra-Coin kannst du dann Einkäufe tätigen. Jetzt ist es so, dass du einen US-Dollar-Libra hast, einen Euro-Libra. Die Frage ist, kannst du diese einzelnen Coins dann dazu nutzen, um vor Ort Einkäufe zu tätigen? Wie funktioniert das? Wie wird das technisch umgesetzt? Nächste Frage, ist es überhaupt so, dass ich in Deutschland einen US-Dollar-Libra halten kann? Das ist ja das Nächste. Und das ist, denke ich, auch gerade so die Sache, die mit den Regulatoren besprochen wird, weil wenn das nicht möglich ist, dann ist das ganze Projekt natürlich ein Stück weit zum Scheitern verurteilt, weil wenn ich beispielsweise in Indien keinen Euro-Libra halten darf, dann kann ich auch die grenzüberschreitenden Zahlungen nicht machen. Dann kann ich eben aus Berlin nicht mein Gehalt in die Heimat schicken, wenn die in der Heimat keine Euro-Libras empfangen dürfen. Ja, also ich denke mal, es ist vor allem die Einfachheit, die da jetzt so ein bisschen verloren geht. Es wird viel komplizierter.
Ja, und ich hätte halt jetzt wieder aus der Endnutzerperspektive charmant gefunden, so eine Art Weltwährung zu haben, die sich aus einem homogenen Währungskorb bedient. Wenn man viel rumreist, kann es sinnvoll sein. Und es wäre halt vermutlich auch so eine Risikodiversifizierung drin, dass man gerade nicht nur in einer Währung notiert ist. Und ich persönlich habe keine Lust, mich um sowas zu kümmern.
Meiner Meinung nach hast du da jetzt mehr Flexibilität als vorher. Also du kannst ja selbst entscheiden, wie diversifiziere ich denn mein Portfolio. Und das gilt jetzt nicht nur für Libra, sondern das gilt ja auch aktuell für dein Fiat-Geld. Also wenn du das Gefühl hast, nur Schweizer Franken oder nur Euros zu halten, das ist zu riskant, ich müsste diversifizieren, dann könntest du das jetzt auch schon machen. Und dieser Währungskorb, der da entstanden wäre, es sagt ja niemand, also es ist ja sicherlich so, dass der für ganz viele Menschen eben nicht die ideale Diversifikation darstellt. Das ist ja so ein off-the-shelf, ja, also vorstandardisierter Währungskorb und das hat ja wenig mit optimaler Diversifikation zu tun. Und diesen Währungskorb könnte ich jetzt eigentlich genau nachbauen. Ja, also wenn es die einzelnen Libra-Währungen jetzt gäbe, kann ich einfach sagen, ja, dann hole ich mir eben 50% US-Dollar-Libra in meine Libra-Wallet, 30% Euro-Libra und so weiter. Aber es kann sein, dass es für mich so ist, dass ich am besten nur 10% US-Dollar-Libra halten sollte und für dich ist es vielleicht so, dass du am besten 20% US-Dollar-Libra halten solltest. Und jeder kann jetzt nach seinem Gusto und nach seinen Präferenzen sein Libra-Portfolio zusammenstellen. Natürlich unter der Voraussetzung, dass das auch funktioniert. Also, dass ich in Europa US-Dollar-Libra halten darf. Das wäre ganz wichtig auf jeden Fall.
Und vor der Voraussetzung, dass der Endnutzer die Zeit und die Lust und die Kenntnisse hat, so ein Portfolio zusammenzustellen.
Das ist ja immer ein bisschen schwierig zu argumentieren. Ja, wenn du keine Zeit und keine Lust hast, dann kann es sein, dass dir da was, dass du da nicht im optimalen Ergebnis landest, aber das ist ja so, gilt sowohl für den Währungskorb, den sie vorher entworfen haben, als auch jetzt für den einzelnen Euro- und US-Dollar-Libra, weil es hätte genauso gut sein können, dass dieser Währungskorb nicht das Ideale für dich gewesen wäre. Hätte ja sein können, dass wenn du wirklich, wie gesagt, hauptsächlich in Euro transferierst, wäre es von Anfang an besser gewesen, dass du nur Euro-Libra hältst, aber in der ursprünglichen Idee wärst du an diesen Währungskorb gebunden gewesen. Also ich finde immer mehr Flexibilität besser. Natürlich hast du recht, dass man Konsumenten auch in gewisser Weise schützen muss vor zu viel Auswahlmöglichkeiten. Aber in dem Fall finde ich, das ist, wie gesagt, eher ein Vorteil. Okay, gibt es noch was zu Libra zu sagen? Ansonsten würde ich vorschlagen, wir springen mal auf das zweite Thema. Die Zeit ist nämlich schon wieder ganz gut fortgeschritten. Das zweite Thema heute, wie gesagt, digitale Zentralbankwährungen. Ja, die letzten Wochen seit unserer letzten News-Episode haben mal wieder gezeigt, dass kein Weg an digitalen Zentralbankwährungen vorbeiführt aktuell. Es gab eine Umfrage der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, der BIS, die sitzt in Basel. Wird immer die Zentralbank der Zentralbanken genannt. Das ist mehr oder weniger ein Zusammenschluss der meisten Zentralbanken weltweit. Und die hat zum zweiten Mal jetzt schon eine Umfrage unter Zentralbanken durchgeführt und zwar zum Thema digitale Zentralbankwährungen, also CBDC. Die erste Umfrage ist aus dem Jahr 2018, jetzt die zweite Umfrage wurde Anfang 2020 20 veröffentlicht. Ich habe dazu auch schon vor 1 bis 2 Episoden kurz darüber gesprochen, als es um den aktuellen Stand der digitalen Währungen ging. Deswegen halte ich mich hier jetzt eher kurz. Es wurden 66 Zentralbanken befragt. Gut 80% der befragten Zentralbanken arbeiten tatsächlich an einer digitalen Zentralbankwährung. Das sind immerhin 10% mehr als noch vor einem guten Jahr. Es war im Dezember 2018, glaube ich. Also 10% Anstieg in einem guten Jahr. Es wird sowohl an Retail als auch an Wholesale CBDCs gearbeitet. Ihr wisst, dass Retail bedeutet, es wäre eine digitale Zentralbankwährung, die von uns Endnutzern genutzt werden kann, also von den in Anführungszeichen normalen Bürgern. Bei Wholesale CBDCs handelt es sich um eine digitale Zentralbankwährung, die nur unter Banken ausgetauscht werden kann. An beiden Versionen wird gearbeitet. Was ich relativ spannend fand, ist, dass immerhin 10% der Zentralbanken sagen, es ist wahrscheinlich, dass sie in den kommenden 1 bis 3 Jahren eine digitale Zentralbankwährung auf den Markt bringen. Und diese 10% decken immerhin 1/5 der Weltbevölkerung ab. Also es sieht so aus, als hätte 1/5 der Weltbevölkerung in den nächsten 1 bis 3 Jahren Zugang zu einer digitalen Zentralbankwährung. Und das finde ich schon ziemlich beeindruckend.
Glaubst du denn, die Zentralbanken stehen hier in Konkurrenz? Das tun sie ja klassischerweise nicht, da sie ja ihren eigenen Währungsraum bedienen. Aber dass sie jetzt so ein Tempo an den Tag legen, wird mir dann nicht ganz klar. Konkurrenz könnte eine Erklärung sein.
Teilweise Konkurrenz untereinander, vor allem wenn man jetzt an die USA im Vergleich zu China denkt. Also gerade wenn es dann darum geht, welche Währung könnte denn so den US-Dollar vielleicht ablösen als globale Leitwährung. Da hat man dann auf jeden Fall Konkurrenz unter den Zentralbankwährungen oder auch gerade, wenn es darum geht, Entwicklungsländer, die dann vielleicht Probleme bekommen, wenn plötzlich Menschen ganz leicht US-Dollar oder Euro in digitaler Form halten können. Das ist auch eine Art von Konkurrenz, weil dann würde die heimische Währung eventuell verdrängt werden. Aber ich glaube, und das sagen auch einige Zentralbanken, dass der Hauptgrund für dieses Tempo, das sie da an den Tag legen, Libra ist. Das sagen zum Beispiel die Chinesen ganz offen, dass sie durch Libra ihre Bemühungen nochmal erhöht haben und möglichst schnell eben so eine digitale Zentralbankwährung zumindest funktionsfähig in der Hinterhand haben.
Wobei also, Libra keine digitale Zentralbankwährung ist, insofern gar nicht direkt in Konkurrenz steht.
Die Use Cases von Libra und einer digitalen Zentralbankwährung überschneiden sich ja ganz stark. Also beispielsweise grenzüberschreitende Zahlungen. Ja, das ist ja ein Grund, warum das aktuell so kompliziert ist, weil wir eben kein Netz aus digitalen Zentralbankwährungen haben. Das wäre ein klassischer Use Case für digitale Zentralbankwährungen. Und da haben eben jetzt die Zentralbanken Angst, dass wenn Libra kommt und die Menschen merken, hey, gewisse Dinge gehen viel, viel einfacher mit Libra, dann nutze ich doch lieber Libra und dann wird eben die heimische Währung verdrängt durch Libra und dadurch würden natürlich die Zentralbanken die Kontrolle über das Geldsystem verlieren. Ja, Aufgabe der Zentralbank ist ja, Inflation zu steuern und das funktioniert nicht mehr, wenn niemand mehr deine Währung benutzt. Du kannst keine Geldpolitik betreiben, wenn niemand deine Währung benutzt. Also man muss nicht mal ein Jahr zurück, es reicht wahrscheinlich kurz vor der Veröffentlichung des Libra-Projektes, da hat kein Schwein hat über digitale Zentralbankwährungen gesprochen. Also die Projekte, die liefen da zwar schon einige Zeit, aber es hat niemanden interessiert. Also in den Medien, da hast du nichts gelesen zu digitalen Zentralbankwährungen und wirklich kaum kam Facebook mit seinem Libra-Announcement, ging das alles durch die Decke. Bis hin zu heute, dass ständig neue Arbeitspapiere, Reports erscheinen und dass eben hier ganz konkret Zentralbanken an den Projekten arbeiten. Generell ist es so, und das passt dazu zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass gerade Entwicklungsländer da aufpassen müssen, dass ihre heimischen Währungen nicht verdrängt werden. Entwicklungsländer sind generell etwas aggressiver als die Industrienationen, die großen Industrienationen. Also die sind etwas mutiger, teilweise schon weiter. Es haben sich jetzt aber im Januar 6 große Zentralbanken aus Industrienationen zusammengeschlossen zu einer Forschungsgruppe. Das sind die Bank of Canada, Bank of England, also die kanadische Zentralbank, die englische, die japanische, die europäische, die schwedische und die Schweizer Nationalbank zusammen wieder mit der Bank für internationalen Zahlungsausgleich haben sich zusammengeschlossen, eine Forschungsgruppe eröffnet und diese Gruppe will laut Ankündigungen vom Januar eben mögliche Use Cases für eine digitale Zentralbankwährung erörtern. Und es soll dann im Juni einen ersten Zwischenbericht geben und ein finaler Bericht, der soll dann im Herbst dieses Jahres erscheinen. Diese 6 Zentralbanken, die arbeiten unabhängig voneinander auch schon an Projekten zu digitalen Zentralbankwährungen, teilweise an Wholesale-CBDCs, zum Beispiel die Schweiz, die schaut sich also eher digitale Zentralbankwährungen an für den Interbankenmarkt. Teilweise aber eben auch Retail-CBDCs, da ist ganz bekannt immer Schweden mit der e-Krona, also der e-Krone. Ja, die schwedische Zentralbank hat da übrigens vor wenigen Tagen auch angekündigt, eine Testumgebung zu schaffen für diese e-Krone. Übrigens gemeinsam mit Accenture. Also auch noch ganz interessant, dass Accenture da sehr oft ganz vorne dabei ist, wenn es um digitale Zentralbankwährungen geht. Teilweise ist es sogar so, dass diese Zentralbanken zusammenarbeiten, also beispielsweise die EZB und die Bank of Japan, also die japanische Zentralbank, haben ein gemeinsames Projekt, das heißt Stella. Das läuft auch schon seit 2016 beispielsweise. Die haben jetzt auch im Januar ihren 4. Report schon rausgebracht zu diesem Projekt. Also da geht es im Großen und Ganzen darum, wie man eben die Blockchain-Technologie für den Zahlungsverkehr nutzen kann. Interessant ist, dass die wichtigste Zentralbank der Welt sich bislang sehr bedeckt hält zum Thema digitale Zentralbankwährung, nämlich die USA. Also von Seiten der Fed hört man da sehr wenig bis gar nichts zu den Plänen eines digitalen Dollars. Es gab jetzt vor ein, zwei Wochen eine Konferenz stattgefunden oder ein Gespräch mehr oder weniger an der Stanford University. Da wurde Lael Brainard interviewt. Sie ist Direktoriumsmitglied oder Gouverneurin, muss man sagen, des Fed Boards. Also das Fed Board ist vergleichbar mit dem EZB-Direktorium. Das ist sozusagen der Kopf der Zentralbank. Da ist sie ein Mitglied. Und sie hat gesagt, dass die Fed sich zumindest Gedanken darüber macht, eine digitale Währung auszugeben. Das hört sich jetzt nicht sonderlich spektakulär an, aber es deutet schon so ein bisschen auf einen Kurswechsel innerhalb der Fed hin. Bislang hat sich die Fed nämlich nicht sonderlich offen gezeigt gegenüber der Einführung eines digitalen Dollars. Dieselbe Person, Brainard, hat vor 2 Jahren auf einer Konferenz in San Francisco noch gesagt, dass es keinen Bedarf an digitalen Zentralbankwährungen gibt. Ich würde generell die USA nicht unterschätzen, denn die USA hat einfach die komplette Brainpower und die finanziellen Möglichkeiten, da notfalls auch sehr schnell aufzuholen. Also viele der Studien, die aktuell zu digitalen Zentralbankwährungen geschrieben werden und viele der führenden Forscher sitzen wie so oft in den USA. Das heißt, die Expertise ist vorhanden und die kann zur Not dann auch relativ leicht angezapft werden. Und was es jetzt auch noch gab in den USA, ist eine private Initiative, das nennt sich Digital Dollar Project. Das steckt Accenture auch wieder dabei. Also hier ist auch wieder Accenture am Start und die Digital Dollar Foundation. Und die wollen gemeinsam das Potenzial einer digitalen US-Dollar-Währung untersuchen. Das heißt, also Michael, du hast jetzt wirklich die Aufgabe bei Accenture, dich in den nächsten Monaten da in die richtige Position zu bringen, damit du mal auf so einem CBDC-Projekt landest und uns da aus erster Hand dann die Informationen zukommen lassen kannst.
Ja, manchmal im Leben werden Träume wahr. Der Traum wird wohl noch ein bisschen auf sich warten, weil ich bereits gut ausgebucht bin. Und eine größere Hürde ist die Tatsache, im Hochlohnland Schweiz angestellt zu sein, aus dem es schwer ist, auf ausländische Projekte zu kommen. Aber was ich auf jeden Fall anbieten kann, ist, da wir eh viel zu diesem Projekt noch publizieren. Also es sind ja öffentliche Fallstudien, mit denen wir auch gerne eben zeigen, dass wir was drauf haben. Vielleicht können wir da mal einen Deep Dive machen in mindestens eins der 2 Projekte, was genau wir da wie tun.
Kommen wir vielleicht mal zur letzten Zentralbank, die noch fehlt hier, letzten wichtigen Zentralbank, die noch fehlt, die im Vergleich zu den USA aber ganz vorne dabei ist, und das ist die chinesische Zentralbank. Die Chinesen haben ja schon vor Monaten angekündigt, wirklich kurz davor zu sein, eine digitale Zentralbankwährung auf den Markt zu bringen. Und ja, Michael, vielleicht kannst du uns da mal auf den aktuellen Stand bringen, wie es um die chinesische Zentralbankwährung steht.
Gerne. Ich habe mir China mal angeschaut und mein genereller Eindruck ist, Europa zaudert, Fernost schafft Fakten, also wirklich nicht nur China, sondern Fernost generell. Aber China ist ganz vorne dabei, denn, und das ist jetzt eine der drei News, die ich zu China mitgebracht habe, die People's Bank of China oder einfach die chinesische Volksbank oder Zentralbank hat am 13. Februar, also vor gar nicht so langer Zeit, 84 Patente angemeldet. Und diese eingereichten Patente konzentrieren sich auf das Entwickeln von Protokollen mit bestimmten Eigenschaften. Wir gehen da jetzt nicht ins Detail rein. Mein genereller Eindruck ist hier, in Europa wird viel darüber geredet. Die Amerikaner publizieren viel, halten sich aber oder bleiben schweigsam darüber, was sie wirklich bauen. Und die Chinesen machen halt, also sie bauen und sie reichen Patente ein. Und
gut, also ich denke, gebaut wird ja in Europa auch. Also Schweden, wie gesagt, hat jetzt die Testumgebung an den Start gebracht. Die EZB baut auch im Hintergrund. Bei den Chinesen, ich habe das schon mal gesagt, ist es immer die Frage, die sagen zwar lang und oft, dass sie kurz davor sind, irgendwas an den Markt zu bringen, aber dann dauert es trotzdem ewig oder es kommt gar nicht. Also ich habe mich da ja mal mit jemandem aus der Bundesbank unterhalten und der meinte, er ist da aktuell noch sehr entspannt, weil das hat man öfters mal in China, dass da Dinge angekündigt werden und dann verzögert sich das alles. Es ist zum Beispiel so, dass diese Währung sollte eigentlich jetzt auch im, ich weiß nicht mehr, Dezember oder Anfang Januar ausgerollt werden in Shenzhen. Ich denke, es war Shenzhen, das hat sich jetzt auch wieder verschoben. Also das ist jetzt mehr oder weniger überall so, ja. Das ist nicht nur in China so, dass Projekte da nach hinten verschoben werden. Aber ich wäre da mal vorsichtig, dass die Chinesen zu sehr irgendwie in den Himmel zu heben und zu sagen, dass sie sehr, sehr viel weiter sind als alles Sonstige. Interessant ist auch, dass zwar jetzt 84 Patente angemeldet wurden, aber es wurden auch schon vor Jahren, gab es immer mal wieder die Meldungen, 50 neue Patente angemeldet von der chinesischen Zentralbank. Sie sind kurz davor, die Währung an den Markt zu bringen. Ich bin der Erste, der sich freut, wenn sie das wirklich machen, aber ich bin, wie gesagt, da, solange das noch nicht passiert ist, eher noch skeptisch, dass es morgen der Fall sein wird.
Ja, genau, dann lassen wir doch die Medien mal einfach ihre Arbeit machen. Vielleicht hypen die China auch ein bisschen zu viel. Was wir uns anschauen können, sind halt, worum sich diese Patente jetzt wirklich drehen. Und der Fokus ist die Ausgabe und die wirklich die Lieferung von digitalem Renminbi, also der chinesischen Währung, und Rahmenbedingungen für die Durchführung der Interbankenabwicklungen. Also wir haben ja vorhin die zwei unterschiedlichen Zentralbankwährungen angesprochen und diese Patente drehen sich auch um die Abwicklung des Interbankenverkehrs. Promovierst du nicht sogar zu dem Thema, Alex?
Ja, Interbankenmarkt, das ist ein Punkt. Ich glaube, was hier aber wichtig ist, was wir sagen müssen, dass diese chinesische Zentralbankwährung am Ende keine Wholesale-CBDC sein soll, sondern es ist eine Retail-CBDC. Das heißt, es soll schon so sein, dass der Endnutzer, der Konsument mit dieser digitalen Währung bezahlen kann.
Das ist so genau. Weitere Patentanmeldungen drehen sich hier darum, dass es dem Kunden ermöglicht wird, Fiat-Währungen einzuzahlen und den digitalisierten Renminbi dann abzuheben. Also sich darum zu kümmern, wie der Austausch mit anderen Fiat-Währungen stattfinden kann, zum Beispiel mit dem US-Dollar. Und ähnliche Patente erwähnen dann auch die Schaffung digitaler Geldbörsen oder Chipkarten für Einzelhandelsinhaber, eben dieses digitalen Renminbi.
Ich finde es immer am einfachsten zu verstehen, wie das funktionieren könnte, wenn man sich das so aus Konsumentensicht ansieht. Also du verbesserst mich jetzt, ich gebe jetzt einfach mal das wieder, so wie ich aktuell verstehe, wie diese chinesische Währung funktionieren soll. Mein Problem ist immer, dass ich recherchiere da auch dazu. Es ist immer sehr schnell der Fall, dass ich auf irgendeiner chinesischen Website lande, weil die Primärquellen sind sehr, sehr oft in Chinesisch. Und dann habe ich immer das Gefühl, es ist schwierig, verlässliche Informationen zu finden. Mein Verständnis dieser Währung ist, es ist ein Stablecoin. Das heißt, dieser Coin, dieses DCEP, wie es heißt, ist gedeckt und gebunden an den Renminbi. Das hast du ja gerade schon gesagt. Es ist im Endeffekt digitales Bargeld. Also es soll die Bargeldmenge M0 ersetzen oder ein Substitut dafür sein. Und als Nutzer wird es am Ende wahrscheinlich so laufen, dass ich mir da eine Wallet runterlade. Ich habe gelesen, das soll natürlich auch mit WeChat Pay und Alipay funktionieren, aber es gibt sicherlich auch Wallets. Die lade ich mir runter, dann gehe ich zur Bank. Wichtig ist, es sind Banken, die diese digitale Währung verteilen und die können mir dann mehr oder weniger auf mein Wallet diesen digitalen Renminbi buchen und dann kann ich mit dieser Wallet Dinge bezahlen, Zahlungen tätigen. So ist mein Verständnis dieser, sehr oberflächlich natürlich, aber mein Verständnis der Funktionsweise dieser Währung aus Konsumentensicht.
Genau, und ja, bis zum jetzigen Zeitpunkt haben wir eigentlich nur erstmal festgehalten, dass die Chinesen zumindest auf Patentebene relativ aktiv sind. Die andere Frage, was uns zur zweiten Neuigkeit bringt, ist, ja, inwiefern sie dann tatsächlich eine vollumfassende digitale Währung dann auch mal einführen und nicht nur Patente anreichen. Und die zweite Neuigkeit an der Stelle ist dann, dass eben die People's Bank of China die Einführung des Digital Currency Electronic Payments, also so der offizielle Name für ihre digitale Zentralbankwährung, beschleunigen will und das so auch kommuniziert hat. Dem Anschein nach laufen die Vorbereitungen für die digitale Zentralbankwährung auf Hochtouren. Es ist hier wirklich die Absicht erkennbar, dass die Chinesen hier die großen Ökonomien, also gerade im Wettkampf mit den USA, hier durch geschaffene Tatsachen abzuhängen wollen. Also meine Lesart ist, dass die Chinesen die Währung schnell auf den Markt bringen wollen. Aber ein Starttermin ist nach wie vor nicht bekannt. Also du hast es vorhin ja selber schon relativieren angedeutet. Die Chinesen reden hier vielleicht viel, aber ja, schaffen vielleicht doch nicht die Fakten.
Ich verstehe es auch ein bisschen, dass sie da eventuell den Fuß ein bisschen vom Gas genommen haben. Denn eine Hauptmotivation, das haben die Chinesen immer wieder kommuniziert, war es, Libra zuvorzukommen oder zumindest rechtzeitig eine Alternative zu Libra an den Markt zu bringen. Und dadurch, dass sich Libra jetzt so verzögert, sind die und alle anderen digitalen Zentralbankwährungen, zumindest von den großen Zentralbanken, ja noch viel länger auf sich warten lassen mit Sicherheit, müssen die Chinesen jetzt nicht sofort ihre Währung da an den Markt bringen. Also sie können es sich im Endeffekt auch leisten, da ein bisschen das Gas vom Pedal zu nehmen. Was du kurz angesprochen hast gerade, da fällt mir noch was dazu ein, dass sie natürlich auch gerade so mit dem US-Dollar so ein bisschen konkurrieren. Es wird da dann auch oft gesagt, ja, ist denn diese neue digitale Währung dann eventuell eine Gefahr für den US-Dollar? Oder es wird auch oft behauptet, dass das den US-Dollar als globale Leitwährung verdrängen könnte. Das sehe ich wirklich überhaupt nicht. Also, wieso sollte digitales chinesisches Bargeld plötzlich zur globalen Leitwährung werden? Also das verstehe ich nicht. Ich vermute auch, dass die Chinesen weiterhin Kapitalverkehrskontrollen haben. Also es wird auch gar nicht so einfach sein, am Beginn diese Währung aus dem Ausland irgendwie zu beziehen oder im Ausland zu halten, vor allem für Nicht-Chinesen. Von daher, also die Gefahr sehe ich überhaupt nicht. Und ich glaube, die USA wären da auch sehr viel aktiver, wenn sie da in irgendeiner Art eine realistische Gefahr sehen würden, dass der Renminbi, dieser digitale Renminbi, dann plötzlich den US-Dollar als globale Leitwährung verdrängen würde. Also das ist meiner Meinung nach ein bisschen Quatsch, sowas zu behaupten.
Ja, das glaube ich auch. Ich denke halt, der Wettkampf findet hier zwischen den potenziellen digitalen Währungen statt.
Also ich hätte noch ein, zwei Fragen hier. Und zwar, was ich immer noch wichtig finde, ist das anonyme Bezahlen möglich mit dieser Währung? Also was ich bis jetzt gefunden habe, ist, dass die chinesische Zentralbank sagt, es ist möglich. Gleichzeitig, um nochmal auf die Patente zu kommen, wurden auch ein, zwei Patente angemeldet, die auf so ein Tracking-System hinweisen, also dass man Zahlungen tracken und überwachen kann. Ich habe mich dann nochmal ein bisschen umgesehen, habe ein Statement gefunden von dem Chef des Research-Instituts zu digitalen Zentralbankwährungen. Der meinte, dass man da eine Balance finden müsste aus Anonymität und Überwachung, um eben illegalen Aktivitäten zuvorzukommen. Das verstehe ich, das wäre auch, denke ich mal, in Europa der Fall bei einer digitalen Zentralbankwährung. Das ist die Vorschläge, die es bis jetzt gibt, gehen ja auch in die Richtung, dass man für kleinere Beträge anonym mit Zahlungen tätigen kann, für größere Beträge aber nicht.
Ist mir auch über den Weg gelaufen. Also mein Verständnis ist, dass es wie eine normale Währung funktionieren soll und im gesamten Handelssystem integriert sein soll in China. Das Hauptbuch aber wird von der Regierung geführt. Und inwieweit man das als anonym definiert, ja, muss man halt für sich entscheiden. Also die Daten sind vorhanden, wer die Transaktion geleistet hat. Es kann halt nur die Regierung einsehen.
Ja, also das ist sehr wichtig. Das ist wirklich es handelt sich um eine zentralisierte Währung. Ich glaube auch nicht, dass sie in irgendeiner Weise auf der Blockchain-Technologie sein wird. Vielleicht wird da in kleinen Teilen, werden da kryptografische Elemente benutzt, aber es ist sicherlich keine Währung, die vollumfänglich auf der Blockchain funktioniert. Anonymität geht natürlich, wenn du nicht weißt, wer den Token besitzt. Ja, also du siehst vielleicht die Transaktion als Regierung, du weißt aber nicht, wer derjenige ist, der die Transaktion getätigt hat. Das Problem, das ich damit habe, ist, wenn das Bargeld wirklich mal weg ist, ja, weil die Chinesen sagen ja ganz explizit, diese Währung ist ein Ersatz fürs Bargeld. Das soll wirklich das Bargeld verdrängen. Ganz so deutlich sagen sie es nicht, aber es ist eine Alternative zum Bargeld. Wenn das Bargeld mal weg ist, ja, dann habe ich als Bürger keine Outside-Option mehr. Ich habe keine Alternative mehr zu dieser Zahlungsmethode. Und dann kann sich die Zentralbank ja jederzeit überlegen, die Regeln wieder zu ändern. Wer garantiert mir denn, dass meine Zentralbank nicht nach ein, zwei Jahren, gerade in China, ja, diese Anonymitätsfunktion wieder abschafft? Und dann habe ich keine Möglichkeit, Bar-Transaktionen zu tätigen. Und das sehe ich als großes Problem. Und genau dasselbe Problem haben wir auch in Europa. Also genau darüber müssen wir auch in Europa diskutieren. Meiner Meinung nach wird mittel- oder zumindest langfristig das Bargeld verschwinden. Und wir müssen aufpassen, dass unser digitales Bargeld, das wir dann in Europa haben, das uns von mir aus im Grundgesetz zugesichert wird, dass es da eine gewisse Anonymitätsfunktion gibt.
Ich habe da online eine schöne Formulierung gefunden, nämlich, dass das Verwaltungsverfahren, also die Verwaltung der Währung, zentralisiert ist und die Anonymität kontrolliert. Also die Formulierung hat mir am besten gefallen. Verwaltungsverfahren ist zentralisiert und die Anonymität ist kontrolliert, aber nicht einfach per se gegeben.
Ja. Genau, und das Problem ist, sie kann eben jederzeit abgeschafft werden, die Anonymität. Also, und dann im Endeffekt, das, was ich jetzt in den letzten 2-3 Minuten gesagt habe, ist eigentlich der beste Pitch für Bitcoin, ja, weil Bitcoin ist dann eigentlich in so einem System die einzige Outside-Option. Und deswegen bin ich im Endeffekt auch ein Fan von Bitcoin. Ich denke nicht, dass Bitcoin jetzt sehr bald als Zahlungsmittel funktionieren wird, weil da sind wir noch weit von entfernt, dass sowas wie Lightning funktioniert, dass wir das mit der Skalierung hinbekommen. Also das sehe ich eher noch in weiter Ferne. Aber wenn es wirklich mal kracht in so einem Staat, wenn die Regierung glaubt, sie muss jetzt hier den Diktator spielen, dann hat man eben mit Bitcoin diese Outside-Option und die ist unglaublich wichtig. Das ist dann zwar in dem Moment teuer und eventuell langsam, aber ich habe die Möglichkeit, anonym Zahlungen zu tätigen. Wollen wir mal zu den Fundstücken kommen?
Sehr gerne.
Alles klar. Ich habe euch heute ein Fundstück mitgebracht, das eine Rede ist, und zwar von Isabel Schnabel. Sie ist ein neues Mitglied des EZB-Direktoriums, ehemals Professorin an der Uni in Bonn. Sie hat eine vielbeachtete Rede gehalten zur Kritik, die generell an der EZB geäußert wird, und sie hat so ein bisschen dargestellt, warum diese Kritik einerseits übertrieben, andererseits aber auch gefährlich ist. Mich stört dieses Gemecker gegen die EZB ehrlich gesagt auch. Klar, man kann und man muss kritisch sein, aber ich habe das Gefühl, dass vor allem in der deutschen Medienlandschaft da jeder versucht, am lautesten zu schreien, um irgendwie gehört zu werden, ja, weil laute, drastisch formulierte Nachrichten verkaufen sich einfach mal gut. Also das erinnert mich auch so ein bisschen an diese Crash-Propheten, die gerade wieder Hochkonjunktur haben. Und dadurch leidet leider sehr oft die differenzierte Berichterstattung. Es ist natürlich so, dass Isabel Schnabel sehr pro EZB ist als Direktoriumsmitglied. Aber jetzt gerade für jemand, der die EZB sehr kritisch sieht und vielleicht auch so ein bisschen zu viel diese deutschen Medien konsumiert hat in den letzten Monaten und Jahren, die eben meiner Meinung nach zu negativ über die EZB berichtet haben. Gerade für die wäre diese Rede denke ich mal, ganz interessant. Und wenn ihr die Rede nicht lesen wollt, ich packe euch da auch noch einen Link dazu, zu einem Artikel von der NZZ. Da hat jemand relativ ausgewogen, würde ich sagen, also nicht nur pro, sondern auch so ein bisschen contra, eine Einschätzung gegeben, was diese Rede bedeutet und wie die Argumente, die Isabel Schnabel da bringt, so zu gewichten sind. Also entweder der NZZ-Artikel oder dann eben direkt der Link zur Rede von Isabel Schnabel von der EZB.
Von mir gibt es heute zwei Formate aus der NZZ, ein Interview und ein Gastkommentar. Zunächst zum Interview. Die NZZ interviewt Sabine Keller-Busse, die Group Chief Operating Officer der Schweizer Großbank UBS, die sich hier direkt vor meiner Haustür befindet. Sabine Keller-Busse beantwortet zwei Fragen. Wo steht die UBS momentan? Und wie geht die UBS mit ihren aktuellen Herausforderungen um? Der Kontext des Interviews ist, dass mit der Finanzkrise und deren Bewältigung für die beiden Schweizer Großbanken, also UBS und Credit Suisse, eine neue Zeitrechnung begonnen hat. Es sind nämlich nicht nur viele neue Regularien zu erfüllen, sondern es gilt auch, ohne dem Bankgeheimnis auszukommen und insbesondere mit der digitalen Innovation, die durch digitale Zentralbankwährungen und Kryptowährungen und den Challenger Banks kommen, klug umzugehen. Also gefragt ist für die Schweizer Großbanken wirklich. Das zweite Format, das ich euch heute empfehle, ist ein NZZ-Gastkommentar von Jürgen Stark, der von 2006 bis 2012 Chefökonom und Mitglied im Direktorium der Europäischen Zentralbank war. Sein Gastkommentar ist betitelt mit Vertrauen ist und bleibt die Hartwährung zur Zukunft des Geldes. Ich habe die Lektüre des Artikels sehr genossen, weil es nicht nur sprachlich sehr ansprechend ist, sondern halt auch wirklich geistreich und weitblickend. Ja, er stellt die Frage nach der Substanz des Geldes, die sich spätestens seit der Weltfinanzkrise erneut stellt. Zugleich könnten digitale Entwicklungen wie Bitcoin und Blockchain das Geldsystem revolutionieren. Ja, seine dritte These ist, dass auch das Bargeld auszusterben scheint. Und letztlich beantwortet er die Frage, worauf wir uns bei der Zukunft des Geldes einstellen müssen.
Alles klar, gut. Dann belassen wir es mal dabei, würde ich sagen. Die Links zu den Fundstücken genauso wie die Links zu unseren Quellen packen wir wie immer in die Shownotes. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns mal ganz herzlich bei euch für die heute mal etwas längere News-Episode. Wir haben heute ein bisschen mehr gequatscht. Ich hoffe, das ist okay für euch. Wir versuchen das eigentlich ein bisschen dynamischer zu gestalten, was wir machen. Ihr könnt uns gerne mal Feedback geben, ob das so für euch passt. Ansonsten dann freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung auf der Apple Podcast App, ein Kommentar. Ja, macht's gut. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Macht's gut.